Es ist ja heute mal ein richtig schöner Sommerabend, um sich mit Finanzkrise und Staatswirtschaft zu befassen. Ich schicke mal was vorweg. Vor 4 Wochen war hier das von dem heutigen gar nicht entfernte Thema Staatsbankrott Griechenlands, Eurokrise. Und was ich im zweiten Teil dieses Abends vor 4 Wochen abgehandelt habe, was damals unter der Überschrift stand, Harmonie von Staat und Finanzkapital ist dahin. Das ist jetzt heute der Hauptgegenstand für sich. Ich habe erzählt gekriegt, dass der Vortrag, wie es ja manchmal so ist, schwer gewesen sein soll. Schwer zum Folgen, schwer für den einen oder anderen Zuhörer, ihn nachträglich zusammenzufassen und sagen zu können, was soll man denn jetzt als Weisheit nach Hause tragen. Wenn so ist, bitte, wenn es auch im Lauf des Vortrags Verständnisprobleme gibt, dass einfach mal jemand nicht weiß, was Kredit ist oder was staatliche Geldschöpfung ist oder irgend sowas, meldet euch. Vielleicht haust man sich ja auch in die theoretischen Gegenstände, mit denen man sich jetzt seit 2 Jahren sehr intensiv befasst, auch ein bisschen arg ein und ist dann, ein bisschen unaufmerksam bezüglich dessen, was andere selbstverständlicherweise verstehen können und was anderen erstmal Schwierigkeiten macht. Also meldet euch, wenn irgendwie was unklar ist oder wenn irgendwer mal einfach darauf stößt, dass er nicht genau weiß, an was er denken soll, wenn hier irgendwas gesagt wird. Das andere ist eine Geschichte, das will ich schon auch noch dazu sagen, dass das schwer ist. Ist kein Wunder, es ist immer so, alle neuen Gedanken sind schwer. Leicht sind immer die, die man schon selber kennt. Und bei dem Thema ist es insgesamt so, dass auch der unterrichtete Zeitgenosse mehr oder weniger weißes Blatt ist oder hat im Kopf. Zum Thema Finanzwesen, staatliches Geld und so weiter, das sind auch Leute, die sonst gebildet sind und sich auskennen, bereit, ja, ein großes Element dessen, was falsches Bewusstsein der bürgerlichen Gesellschaft ist, mitzumachen. Nämlich sie sind bereit, sich dafür für unzuständig zu erklären. Jetzt kriegen sie seit 2 Jahren, wenigstens jetzt, kriegen sie in übergroßer Deutlichkeit gesagt, wie sehr die Lebensbedingungen in dieser Gesellschaft vom Finanzwesen abhängen. Ändert aber nichts. Die Leute wissen, anerkennen als, das ist eine Sache für Spezialisten, ich hänge davon was ab, da kenne ich mich nicht aus. Und solange der Strom aus der Steckdose kommt und die Straßenbahn fährt, meint man, es reicht, wenn man sich darum kümmert, ums eigene Geldverdienen kümmert. Wenn das dann irgendwann mal nicht mehr geht, oder womöglich noch Schlimmeres durcheinander kommt, dann setzt es große Wundern ein. Also das soll jetzt mal bekämpft werden. Und es ist klar, anders als bei Sexualität und Herrschaft, Familie und Lebenssinn, womöglich auch Wahlen und Lohn, ist das ein Thema, da ist nicht eine allgemeine Bekanntheit mit der Sache vorhanden und es geht um den Streit um die richtige Meinung drüber, sondern da ist der Streit um die richtige Auffassung zum Teil einfach auch ein Aufklären dessen, wie es da einfach zugeht, bekannt machen. Also ganz ohne das geht es einfach nicht ab. So, wovon jetzt im engeren Sinn die Rede sein soll oder was die Anlässe für die teils Wiederauflage, teils total vertiefte Behandlung des Themas ist, was die Anlässe sind, das sind sozusagen die Entwicklungen seit den letzten 4 Wochen. Erstens, das war damals gerade schon raus gewesen, gigantische Euro-Rettungspaket von wieder 750 Milliarden Euro in der Eurozone. Der tägliche Blick auf die Anleihemärkte, ob sie sich davon beeindrucken lassen. Ob sie den europäischen Staaten auf der Südschiene im Wesentlichen neue Schulden noch abkaufen. Inzwischen schon wieder eine neue Bankenkrise in Südeuropa, in Spanien vor allen Dingen. Und diesmal nicht Staatskrise wegen Bankenkrise, sondern diesmal umgekehrt. Bankenkrise wegen Krise der Staatsschulden von Spanien und Portugal und Griechenland etc. Inzwischen ist da leichte Beruhigung eingetreten. Niemand meint, dass er endgültige Entwarnung angesagt wäre. Zweitens, im Gefolge davon in der Bundesrepublik das größte Sparprogramm aller Zeiten. Der neue Inhalt des schwarz-gelben Regierens. Wir sparen wie nie zuvor und alle Welt sagt, dieses Sparprogramm ist extrem unsozial. Und die Regierung gibt sich noch nicht mal groß Mühe, das zu dementieren. Sie legt Wert drauf, zu sagen, das ist alternativlos, und sie legt Wert drauf, mit dem Sparprogramm Handlungsfähigkeit, Durchsetzungsfähigkeit, die Fähigkeit, dass sie den unteren Schichten ihrer Gesellschaft, wenn es drauf ankommt, eine Menge wegnehmen kann von dem, was die haben. Das unter Beweis zu stellen und damit was für unseren guten Euro zu tun. Und ohne jede nähere Betrachtung ist ja das auch schon eine wunderbare Aufklärung über das Geld, das wir haben und das, worum es geht. Die Regierung geht davon aus, mit der Verarmung der Leute kann man schwer was fürs Geld tun. Drittens, das Ereignis der letzten Tage, jetzt ein weltpolitisches Zerwürfnis zwischen den großen Wirtschaftsmächten Deutschland und USA über die Art und Weise der Rettung der Weltwirtschaft. So wie Deutschland es macht, sagt Obama, treibt Deutschland die Weltwirtschaft in eine neue Rezession. Und die Merkel sagt zum Obama, so wie du es machst, treibst du die Weltwirtschaft in die nächste Schuldenkrise. Ein Zerwürfnis darüber, wie die Staaten ihren Kredit zu retten versuchen. Auf der allerobersten Ebene, und komme ich noch darauf zu sprechen, das ist überhaupt nicht harmlos. Also, was ist aufzuklären an den drei Themen? Erstens, was ist die Natur der Krisenlage? Zweitens, wie nehmen die Staaten sie zur Kenntnis und wie kämpfen sie gegen sie an? Und drittens, was leistet eigentlich eine verstärkte Armut der Armen zur Sicherung unseres Geldes? Diese drei Fragen. Sollte also dann auch möglich sein, dass man die Ordnung ein bisschen im Auge behält. Jetzt geht es erstmal lang und hauptsächlich und mit Schwergewicht um die erste. Was ist die Natur dieser Krisenlage? Also die Rede ist oder behandelt werden soll die Symbiose und das Zerwürfnis zwischen der politischen Macht und der Finanzwirtschaft. Und daran soll sich zeigen und wird sich zeigen, dass der kapitalistische Staat gar nicht bloß, so wie der Engels das damals gesagt hat, ideeller Gesamtkapitalist in dem Sinn ist, dass die politische Obrigkeit für die gesetzlichen Rahmenbedingungen der freien Konkurrenz sorgt. So hat man das damals aufgefasst, ist ja auch viel dran für sich. Aber damit ist man noch lange nicht mit fertig. Wenn man diese Staatswirtschaft betrachtet, kommt man dahinter, der kapitalistische Staat ist nicht bloß ideeller Gesamtkapitalist, sondern obwohl er selber gar kein Kapitalist ist, also selber nicht investiert und Profit macht, ist er sowas wie der Gesamtunternehmer seiner kapitalistischen Wirtschaft oder seiner ganzen kapitalistischen Nation. Das soll erläutert werden. Ich will mal was deutlich trennen dabei. Mal trennen zwischen, was, wenn man brav Zeitung liest, man eigentlich sowieso weiß und was man in den Zeitungen nicht findet. Ich fange mal an mit über die jetzige Lage, was man in den Zeitungen findet und als Zeitungsleser eigentlich von vornherein weiß. Jeder erinnert sich, der das also mitgekriegt hat und verfolgt hat, dass vor jetzt knapp 2 Jahren, Herbst 2008, die Staaten die Banken gerettet haben. Die Banken haben retten müssen, weil das Bankensystem eigentlich zusammengebrochen ist. Wie und warum? Naja, die haben ihre spekulative Vermehrung von Vermögenstiteln und Krediten über die Jahre immer weiter getrieben und auf die Weise eine große Akkumulation von solchen Vermögenswerten betrieben, bis sie eines Tages misstrauisch geworden sind in die Einlösbarkeit all der Verwertungsversprechen, die diese Titel sind. Verwertungsversprechen heißt erstmal, jeder dieser Titel besteht darin, dass irgendeine Institution ein Wertpapier verkauft und dem Käufer verspricht, ich zahle dir Zinsen drauf und ich zahle dir es irgendwann zurück. Das ist ein Verwertungsversprechen als Handelsgegenstand. Das Verwertungsversprechen wird verkauft, der Käufer besitzt dann diesen Titel. Und natürlich ist der Titel, kriegt der Titel einen Preis auf den Märkten, solange sich auf den Märkten Käufer finden, die daran glauben, dass dieses Versprechen auch eingelöst wird. Und sobald es da Zweifel gibt, verfallen die Preise für diese Versprechen und es finden sich keine Käufer mehr und dieses Kapital wird vernichtet und mir nichts, dir nichts stellt sich raus, dass außer dieser Sorte Verwertungsversprechen, außer dieser Sorte Schulden anderer, die Banken überhaupt nichts besitzen. Ihr ganzes Vermögen besteht in Wertpapieren, also in Verwertungsversprechen anderer oder mit anderen Worten in Schulden anderer. Auch das Wort will ich vielleicht an der Stelle noch einführen. Insofern ist das Vermögen von Banken per se eine spekulative Größe. Nicht, ob sie, wenn sie jetzt speziell spekulativ damit umgehen oder nicht. Es ist eine spekulative Größe, denn es besteht in einem Papier, das beinhaltet ein Versprechen, zukünftig gibt es Zinsen und Rückzahlung. Und dieses Und der Wert, den die Banken dann in ihre Bilanzen schreiben oder den sie auch erlösen, wenn sie das Wertpapier auf Wertpapiermärkten weiterverkaufen, der Wert ist die Antizipation der zukünftigen Einlösung dieser Versprechen. Ob die Einlösung stattfindet oder nicht, liegt in der Zukunft, gelingt oder gelingt nicht. Aber eine zukünftige Rendite wird als heutiger Wert gehandelt. Insofern besteht der Reichtum dieser Institutionen in lauter Antizipationen zukünftiger Gewinne und in der Kapitalisierung dieser Antizipation. Kapitalisierung soll da heißen, der zukünftige Gewinn wird erwartet und auf die Sicherheit und die Höhe dieser Erwartung hin bilden sich Preise an den Kapitalmärkten für solche Papiere. Also die Erwartung ist die Grundlage für einen Preis, der gezahlt wird. Das ist der Reichtum dieser Institutionen. So, wie systemrelevant die sind, da brauche ich jetzt mal nicht mehr drüber reden, das haben wir damals gemacht und die Staaten haben es ja bewiesen, wie systemrelevant sind, indem sie entschlossen waren, die Banken um jeden Preis zu retten. Das haben sie getan. Das haben sie getan, indem sie durch einen politischen Beschluss gigantische Geldbeträge geschöpft haben. Es waren damals in Europa auch 700 Milliarden. In den USA waren es ihrerseits 700 Milliarden Dollar. Gigantische Geldbeträge geschöpft und damit sich hinter die Banken gestellt, auf verschiedene Weise. Zum Teil mit Garantien für deren Einlagen, damit die Bankkunden nicht hingehen und ihr Geld zurückfordern. Zum Teil mit Garantien für die Interbankenschulden, für die Schulden, die Banken untereinander haben. Zum Teil dadurch, dass die politische Zentralbank billiges Geld und Liquiditätshilfen in jeder gewünschten Menge zur Verfügung gestellt hat und übrigens bis zum heutigen Tag in jeder gewünschten Menge den Banken zur Verfügung stellt. Zum Teil damit, dass die Staaten über den Staatshaushalt richtig Geld an die Banken transferiert haben, als Kapitalhilfen oder indem sie den Banken wertlose Papiere abgekauft haben und in den Papieren damit für die Banken jedenfalls wieder einen Wert beigemessen haben. Oder dadurch, dass sie Banken gleich wie die Commerzbank oder die IKB und solche verstaatlicht haben. Darüber hat der Staat im Staatshaushalt einen Posten eingerichtet, Geld ausgegeben und diese Ausgaben, die der Staat für die Banken getätigt hat, ein schöner kleiner Scherz, hat er dadurch finanziert, dass er bei den Geretteten sich das Geld geborgt hat, mit dem er sie rettet. Er hat auf dem Kapitalmarkt bei den Banken Schulden gemacht oder er hat Schuldpapiere aufgelegt und sie auf den Markt angeboten und die sind als die sichersten Papiere der Welt von den Banken gekauft worden, die mit der Verausgabung des Geldes, das durch die Papiere eingenommen wurde, gerettet worden sind. Und damit hat der Staat nicht nur die Banken gerettet, sondern ihnen auch gleich durch den Verkauf seiner Schulden wieder eine neue, halbwegs zuverlässige Einnahmequelle verschafft. Eine Profitquelle ist eben die Verzinsung der Staatsschulden durch den Staat. Halt mal fest, mit einem politischen Beschluss wird das Geld geschaffen, mit dem die Banken gerettet werden. Und die Rettung findet statt. Man muss sagen, das kann die politische Macht. Mit dem politischen Beschluss, mit dem Akt der Macht, mit einem Machtwort, findet die Rettung der Banken und die Schöpfung von Unmengen von Geld statt. Alles das steht in der Zeitung. Was jetzt kommt, steht auch in der Zeitung. Inzwischen bedanken sich die Geretteten bei ihren Rettern mit Misstrauen in genau die Schulden der Staaten, die nicht zuletzt für ihre Rettung aufgelegt worden sind. Die Banken, die internationalen Geldinvestoren misstrauen den Staatsschulden der Großen, die trauen in größerem oder kleinerem Grad den Staatsschulden der kapitalistischen Länder. Der Paradefall ist natürlich Griechenland, da ist es zur vollständigen Staatspleite gediehen. Jeder weiß, dass ohne das Euro-Rettungspaket ganz Südeuropa genauso pleite gewesen wäre. Und alle Welt sagt, mit England ist es nicht viel besser, mit den USA steht es nicht viel besser. Und wie es mit Deutschland und Frankreich steht, speziell wenn sie als Garanten für den ganzen Euroraum in Anspruch genommen werden. Das steht alles noch nicht fest. Jedenfalls, die Banken und Investoren bewerten jetzt die öffentlichen Schulden wie vorher private. Sie nehmen die öffentlichen Verwertungsversprechen. Denn Verwertungsversprechen haben die Staaten ihnen ja verkauft. Wir machen Schulden und die Schulden machen wir bei euch und was kriegt ihr dafür, dass ihr Geld rüberrückt? Ihr kriegt einen Zettel, da steht eben drauf, Verzinsung und Tilgung dann und dann. Jetzt bewerten die Banken und die Investoren die öffentlichen Schulden genauso wie vorher private. Sie fragen sich, wie sicher eigentlich die Verzinsung und die Tilgung ist. Dabei ist die Geschichte mit der Tilgung ein kleiner Zirkel, denn die Tilgung von Staatsschulden findet nicht statt in der Weise, dass der Staat die Schulden zurückzahlt, sondern sie findet statt in der Weise, dass der Staat neue Schulden aufnimmt und damit die alten zurückzahlt. Das steckt in dem Wort Netto-Neuverschuldung immer drin. Netto-Neuverschuldung ist ein Ausdruck dafür, dass jedes Jahr immer mehr Schulden gemacht werden. Die werden nicht zurückgezahlt, sondern zurückgezahlt wird die einzelne Tranche. Aber damit, dass man andere Schulden macht, mit denen man das Geld mobilisiert, das man zur Rückzahlung der einen Tranche benutzt. Und über das ganze Jahr gesehen und bilanzmäßig kommt dabei nicht bloß ein stabiler Zustand raus. Die Staatsschulden werden nie weniger, sondern der Trend ist seit dem Zweiten Weltkrieg immer zu. Die Staatsschulden werden auf die Weise immer mehr. Also ist der Test, ist die Prüfung, die auf die Tilgung geht, eigentlich immer als Selbstprüfung der Banken. Wollen wir denen noch neue Schulden abkaufen, mit denen sie die alten tilgen? Und das ist dann eigentlich bloß der Test darauf. Trauen wir den Staaten zu, auf Dauer die Zinslast zu tragen, die sie mit ihrer Verschuldung eingehen? Das ist die Frage. Sind die Staatseinkünfte eigentlich geeignet, die Verwertungsversprechen, die die Staaten da verkaufen, um Geld zu mobilisieren, sind die Staatseinkünfte geeignet, die Zinspflichten zu decken? Und in einer Reihe von Staaten sind die Finanzmärkte schon zum Schluss gekommen, für viele anderen Staaten ist es als Drohung im Raum. Die Finanzinvestoren, die Banken sind der Meinung, das ist alles nicht mehr so zuverlässig. Und sie verweigern hier und dort den Abkauf neuer Staatsschuldpakete und damit treiben sie die Staaten in den Staatsbankrott. Wenn nämlich neue Schulden nicht mehr abgekauft werden, können alte nicht bedient werden, können alte nicht getilgt werden. Und wenn alte nicht getilgt werden, dann ist der Schuldner bankrott. Muss man sagen? Vorher habe ich gesagt, die Banken retten mit einem politischen Machtwort. Das können die Staaten. Staaten ruinieren durch ein ökonomisches Misstrauen in ihre Schulden. Das kann die Finanzmafia. Politiker finden das zum Teil extrem ungerecht. Ja, nehmen wir die Sarah Wagenknecht zum Beispiel, die sich ja auch immer mehr zu einem ganz regulären Politiker mausert. Die kann auch schon diese Redensart. Es kann nicht sein, dass die Geretteten den Retter schlecht machen. Die sagen immer, es kann nicht sein, die Politiker, und meinen immer, es sollte nicht sein. Die stellen immer fest, es ist, aber sie finden es nicht richtig. Und dann sagen sie, es kann nicht sein. Gut, sie finden es extrem ungerecht. Sie möchten gern den Banken verbieten, den Staat zu schädigen. Haben dabei aber Schwierigkeiten, wie man das überhaupt machen soll oder kann. Vor allen Dingen ohne die Leistung der Banken dabei auch noch zu schädigen. Damit sind die Zeitungen voll. Also das bisher, alles bisher, was ich erzählt habe, ist nichts, wo es quasi Schlüsse bräuchte. Das steht alles in der Zeitung bis hierher. Das kann der Staat, das können die Finanzmärkte. Was nicht in der Zeitung steht, ist der Schluss auf die ökonomische Natur dieser staatlichen und dieser finanziellen Macht, die da aufeinandertreffen. Den Schluss will ich jetzt mal schnell machen. Wenn der Staat, das war ja die erste Hälfte des zusammengefassten Berichts, wenn der Staat durch ein Machtwort Banken retten und Kredit in die Welt setzen kann, wenn er durch ein Machtwort Geld schöpfen kann, wo es private Kapitalisten wegen ihrer Profitrechnung nicht mehr wollen und nicht mehr können, dann zeigt es eins. Erste These, Gewalt ist die Seele des Geldes. Es ist wirklich die Macht der Hoheit, die das Geld schöpft. Die das Geld schöpft, die es emittiert. Es ist die Macht der Hoheit, die diese Zettel mit dem gesetzlichen Annahmezwang ausstattet. Und damit ihnen, den Zetteln, die gesellschaftliche Wirkmacht beigibt. Es ist die Macht der Obrigkeit, die die ganze Gesellschaft aufs Eigentum verpflichtet und ihr den Respekt des Eigentums aufzwingt und damit der Gesellschaft auch das Bedürfnis nach dem allgemeinen Verkehrsmittel der Eigentümergesellschaft, Geld, beibringt. das Bedürfnis, das dann die Staatsmacht durch ihre mit Gewalt ausgestatteten Zettel befriedigt. Diese Rolle des Staates als Schöpfer des Geldes ist wichtig. Das ist sozusagen der ganz, in der Hinsicht ist der Staat der Ausgangspunkt des Geschäftslebens. Und nicht bloß überhaupt Ausgangspunkt, so nach dem Muster, da geht's aus, sondern er bleibt auch das Rückgrat des ganzen Kreditsystems, in dem sein Geld, das von ihm geschaffene, hoheitlich emittierte Geld, immer nur über die Zentralbank in die Gesellschaft kommt und über die Zentralbank dadurch in die Gesellschaft kommt, dass Privatbanken einen Bedarf nach Geld haben. Und mit diesem Angebot, die Privatbanken können sich bei der Zentralbank Geld holen, ermöglicht der Staat den Banken die Gleichung, auf denen ihr ganzes Geschäft beruht. Eine Gleichung, die überhaupt nicht selbstverständlich ist. Nämlich die Gleichung, dass Schulden Geld sind. Es ist das Wesen des Bankgeschäfts, das Wesen des Bankkapitals. Schulden sind so gut wie Geld. Man muss vielleicht mal daran erinnern, Schulden sind erstmal das Gegenteil von Geld. Geld ist diese zum kapitalistischen Gemeinwesen gehörige Verfügungsmacht über das Eigentum anderer in Form eines Dings. Geld ist, wenn ich das habe, dann steht mir alles Kaufbare offen. Dann steht mir alles Kaufbare zur Verfügung. Geld ist gesellschaftliche Zugriffsmacht in der Welt des Eigentums. Schulden sind erst einmal was, die macht man, weil man kein Geld hat. Wer Geld hat, der kann ja das Geld benutzen. Schulden macht man, weil man kein Geld hat. Schulden sind geliehenes Geld nach der einen Seite. Geld, das einem nicht gehört, das man zurückzahlen muss. Und nach der anderen Seite sind Schulden anderer, die man besitzt. Ein Versprechen späterer Rückzahlung. Eigentümliche Geschichte, man gibt Geld weg und behält es dabei gleichzeitig. Ja, das Kreditverhältnis ist eine eigentümliche Sache. Einer gibt Geld weg und bleibt gleichzeitig der Eigentümer des Geldes. Er verleiht es. Er erlaubt anderen die Macht seines Geldes zu benutzen. Aber bleibt selber der Eigentümer des Geldes. Wie existiert das Eigentum zunächst? In der Form eines Versprechens anderer, du kriegst es irgendwann zurück. Das ganze Wesen des Bankgeschäfts besteht darin, dass man mit dem Versprechen, man hat einmal Geld verliehen, das hat dann der andere, der Schuldner hat das Geld. Man selber, die Bank, besitzt das Versprechen, der zahlt es irgendwann zurück und die rechtliche Pflicht, er muss es zurückzahlen. Das Wesen des Bankgeschäfts besteht jetzt darin, dieses Versprechen, das doch erst einmal nicht vorhandenes Geld repräsentiert, das kommt ja erst irgendwann zurück, dieses Versprechen wie aktuell verwendbares Vermögen zu behandeln, indem man zum Beispiel dieses Versprechen selber zum Handelsgegenstand macht und weiterverkauft. Oder indem man auf dieses Versprechen hin sagt, hab dann und dann solch so und so viele Milliarden hereinzukommen, daraufhin kann ich doch meinerseits Kredit nehmen, wieder bei einem anderen. Die Fähigkeit, nicht warten zu müssen, bis das Geld zurückkommt vom Schuldner, der es nach 10 Jahren dann wieder hergibt, sondern gleich mit den Schulden weitere Geschäfte zu machen. Das ist das, was ich sage als, das Bankwesen besteht darin, Schulden als Geld zu behandeln. Und diese Fähigkeit, die ermöglicht der Staat den Banken, indem er ihnen ein Angebot macht. Wenn ihr Geld braucht, um Verpflichtungen, die ihr euren Kunden gegenüber habt, einzulösen. Die Einlagen, die Banken haben, haben sie gleich weiter verliehen und ein Kreditgeschäft draus gemacht. Wenn jetzt die Einleger mal ihr Geld zurück wollen, haben es die Banken natürlich nicht. Ist immer so. Wenn zu viele Einleger ihr Geld zurück wollen, ist immer die Bank pleite. Aber bei uns ist dafür gesagt, sie ist nicht gleich pleite. Sie kann mit guten Schuldtiteln zur Zentralbank gehen und sich für gute Schuldtitel frisches Geld dort abholen. Sie kann Schulden gegen Geld tauschen. Das ist, was ich sage. Der Staat ermöglicht den Banken, Schulden als Geld zu behandeln, indem er den Umtausch von Schulden in Geld übernimmt, wenn es nötig ist. Er macht die Gleichsetzung zwischen Schulden und Geld in seiner Zentralbank. Damit, muss man sagen, damit gibt, das ist wichtig, weil später kommt gleich die Umkehrung, damit gibt die politische Macht dem privaten Finanzgeschäft Kredit. Euer Geschäft verdient das Vertrauen der Obrigkeit, die Obrigkeit macht sich selber zum Garanten der Gleichung von Schulden und Geld, mit der ihr euer Geschäft macht. Die Leistung davon kommt später noch. Aber jedenfalls erstmal, das ist das, was der Staat als Schöpfer des Geldes für das private Bankwesen tut. Als dieser, nächster Schritt, als dieser politische Garant des Kreditwesens, als die politische Macht, die Geld schöpfen kann, nicht infolge bloß wie Private, bloß infolge gelungener Geschäfte Kredit genießen, sondern qua Hoheit Kredit genießt. Als solcher Garant des Kreditwesens genießt der Staat jetzt selber beim Finanzkapital Kredit. Er kann Schulden beim Finanzkapital machen, um seine Haushaltsbedürfnisse abzudecken. Also das ist ein interessanter Kreisverkehr. Der Staat kreditiert und garantiert das Finanzgeschäft, indem er die Gleichung von Geld und Schulden abdeckt, den Banken Zugang zu Liquidität verschafft, wenn sie sie brauchen, so reden die, Zugang zu frischem Geld verschafft, wenn sie sie brauchen. Erster Akt. Zweiter Akt. Also so gibt der Staat dem Finanzwesen Kredit. Zweiter Akt. Das Finanzwesen gibt dem Staat Kredit, indem es seine Schulden abkauft. Indem es, wenn der Staat Haushalt Geld braucht, das Angebot macht, leih dir was bei uns, für uns sind deine Schulden Geldkapital, und zwar im Prinzip erstmal, anders als jetzt in der Sonderlage, erstmal unbezweifelbare Schulden. Schulden, die selber so gut wie Geld sind, weil sie ja die Schulden der Obrigkeit sind. Also das Gewalt, die Seele, der innere Kern des Geldes ist, hat schon eine weite Wirkung. Mit dieser politischen Gewalt wird das ganze Finanzwesen gestützt und freigesetzt und flott gemacht zu seiner Aktivität und zu seiner kapitalistischen Akkumulation, zu seinem Geschäftswesen. Jetzt das umgekehrte Bild. Staatsschulden erfahren das Misstrauen durch die Märkte. Jetzt zeigt sich das Gegenteil. Was ist passiert? Die Staaten haben die Banken gerettet und da haben sie ökonomisch was Eigentümliches gemacht. Sie haben private Kreditgeschäfte, die sich eben nicht als Kapital bewährt haben. Im Finanzwesen heißt es erstmal, die Misstrauen geerntet haben hinsichtlich dessen, ob die Versprechen eigentlich einzulösen sind. Der Staat hat private Kredite, die schon aufgeflogen waren, die schon bewiesen haben, dass sie kein Kapital sind, vor dem Kollaps bewahrt. Wodurch? Oder vielleicht den Satz noch vorher. Der Staat hat private Kredite, die schon bewiesen haben, dass sie kein Kapital sind, die schon bewiesen haben, dass sie überakkumuliert sind, dass es viel zu viel Verwertungsansprüche, viel zu viel Verwertungsversprechen für die vorhandenen Verwertungsmöglichkeiten gibt. Diesen schon aufgeflogenen Kreditgeschäften hat der Staat den Offenbarungseid erspart, den Kollaps verhindert. Wodurch? Indem er noch viel mehr Kredite geschöpft hat. Das ist eine interessante Geschichte. Der Staat beantwortet die Überakkumulation von Kredit mit noch viel mehr Überakkumulation. Er will, dass zu viel an privatem Geldkapital heilen, indem er noch einmal zu viel an staatlich geschöpftem Geldkapital oben draufsetzt. Und diese Vermehrung der Staatsschulden gerät jetzt in die Prüfung durch die privaten Finanzakteure. Könnten ihr das eigentlich auf die Dauer bedienen? Jetzt haben wir eine zweite Auskunft. Der erste Satz war, die Seele des Gelds ist die Gewalt. Die zweite Auskunft heißt, damit ist die Sache mit dem Geld aber noch nicht fertig. Diese private Verfügung, diese privater Hand existierende gesellschaftliche Macht, die das Geld ist, wird vom Staat emittiert. Das stimmt. Und er kann das. Und er kann das, auch wenn es sich nicht rentiert. Das haben wir ja alles gelernt jetzt in den letzten 2 Jahren. Aber diese politisch geschaffene Zugriffsmacht braucht ihr Bestätigung durch erfolgreiches kapitalistisches Privatgeschäft. Sie braucht ihr Bestätigung durch die Geschäftswelt, die diese Schulden als Kapital wirken lässt. Und wenn das nicht zustande kommt, dann macht sich das geltend als eine wachsende Staatsverschuldung, der keine entsprechenden staatlichen Einnahmequellen gegenüberstehen. Das staatlich geschaffene Geld, soweit Tat der politischen Macht, ist angewiesen auf die private Anerkennung. Zunächst erstmal überhaupt die private Anerkennung durch die Banken und Finanzakteure, die die staatlichen Schulden aufkaufen. Und indem sie sie aufkaufen, bestätigen sie diesen staatlichen Schuldenemissionen, dass sie tatsächlich in der Finanzwelt als Geldkapital Anerkennung finden. Ja, in Staatsschulden kann man gut investieren, wenn sie sie kaufen. Zweitens aber, damit sie sie kaufen, braucht es noch mehr als das, dass die Finanzakteure das tun. Die Finanzakteure brauchen einen Grund, es zu kaufen. Und die kaufen es, wenn sie, spekulativ wie ihr Geschäft nun mal ist, darauf bauen und setzen können, dass die staatlichen Einnahmequellen, also das Steueraufkommen, auch irgendwie mitwächst mit den staatlichen Zinspflichten. Dass also insgesamt die kapitalistische Gesellschaft als Profitquelle funktioniert und in dem Maße wachsend funktioniert, wie Staatsschulden wachsen. Man kann das noch anders ausdrücken. Wenn der Staat Schulden macht und mit ihnen seine Ausgaben finanziert, welche es auch immer sein mögen, wenn der Staat Schulden macht, dann verschafft er sich eine Zahlungsfähigkeit, die aus seinem Steueraufkommen nicht gedeckt ist. Er verschafft sich eine Zahlungsfähigkeit, mit der er für die heutigen Steuern nicht reichen. Das kann er machen, indem er zukünftige Steuereinkünfte schon heute für die Zukunft und letzten Endes für alle Zukunft ans Finanzkapital verpfändet. Ist gleich eine langfristige Verpflichtung, Zinsen zu bedienen, eingeht. Naja, dann ist die Prüfung, die diese Schulden sich gefallen lassen müssen, die, kann der Staat auf Dauer diese Pflichten auch erfüllen? Also findet eine Betrachtung, eine Abschätzung statt zwischen dem Wachstum der Nationalökonomie, des Bruttosozialprodukts und darüber dem Wachstum des Steueraufkommens auf der einen Seite und dem Wachsen der Zinslasten auf der anderen Seite. Wenn dann Schulden gemacht werden vom Staat, gar nicht um Wachstum anzuleiern, gar nicht um neues Wachstum anzuschieben durch Investitionen, durch neue Infrastruktur oder was auch immer, sondern wenn vom Staat dann Schulden gemacht werden, nur um schon aufgeflogenes Geldkapital vorm Kollaps zu bewahren, also gar keine neuen Quellen erschlossen werden, dann schafft genau diese Aktion der Rettung genau das Misstrauen in die Bedienbarkeit der Staatsschulden, das jetzt vorliegt. Ein Punkt, den man richtig raussetzen muss, ist, worauf verlassen sich eigentlich sowohl die Staaten, wenn sie Schulden machen, wie die Geldanleger, wenn sie Staatsschulden kaufen. Sie verlassen sich drauf, wenn es funktioniert, und es hat ja bis jetzt immer funktioniert, sie verlassen sich darauf, dass in dieser Gesellschaft Schulden schon als Kapital funktionieren. Das ist die Verbindung. Das ist die Verbindung zur Welt der Ausbeutung. Die brauchen untereinander nie Ausbeutung zu vereinbaren, die Staaten und die Finanzhaie. Die leben eigentlich in einer ganz anderen Welt. Aber beide Seiten verlassen sich darauf, dass in dieser Gesellschaft Geld noch immer ein Plus abwirft. Dass also in dieser Gesellschaft Geld noch immer Anwendungen findet, dass wenn man es wo reinsteckt, dass hinterher mehr rauskommt. Und das eigentlich, muss man sogar sagen, auf der Ebene des Staates, dass die gesamte Gesellschaft als Profitmaschine funktioniert. Dass das Leben des ganzen Volkes dazu taugt. Das ist die Verbindung zur Welt der Ausbeutung. Auf die verlässt sich dieses Zusammenspiel von Staat und Finanzkapital hundertprozentig. Und eins ist ganz klar. So wenig die sich drum kümmern, wie es gerade um die Ausbeutung steht, so sehr ist so wenig die sich in ihrem immer mehr Schulden machen, immer mehr Kredit nehmen, immer mehr investieren, immer mehr den Staat aufrüsten, bremsen lassen, beschränken lassen, von dem aktuellen Profit, der aus der Arbeit der normalen Menschen herausgeholt werden kann. Bei ihnen ist eben alles Antizipation und Vorschuss, Kapitalvorschuss, damit es morgen mehr wird. Da wartet man nicht drauf. Da zählt man nicht kleinlich nach, wie viel es heute ist. So sehr ist umgekehrt klar, dass wenn die Welt der Ausbeutung mal nicht mehr funktionieren würde, dann wäre diese Freiheit der Finanzierung vollkommen, und zwar mir nix, dir nix, tot. Es beruht alles darauf, dass die Welt der Ausbeutung zuverlässig funktioniert. Man merkt ja, an der fehlt ja auch nichts. Dennoch, sie haben so viel Schulden gemacht, dass sie jetzt Zweifel haben, ob die Staaten das dauerhaft bedienen können. Deswegen, der erste Satz war, die Seele des Geldes ist die Gewalt. Der zweite Satz muss sein, zwei Seelen wohnen sozusagen in der Brust des modernen Geldes. Der zweite Wesenskern des modernen Geldes ist die Zuverlässigkeit der Ausbeutung. Dass das immer funktioniert, ist die absolute Basis dieses Hin- und Herkreditierens von Obrigkeit und Finanzgeschäft. Dann aber, wenn das funktioniert, und das will ich jetzt noch dazu sagen, außerhalb von Krise, das ist der normale Gang der Dinge, wenn die Welt der Ausbeutung vor sich hin funktioniert, dann ist dieses Hin- und Herspiel von Staat und Finanzkapital, und eigentlich muss man doch sagen, der Staat kreditiert die Banken und die Banken kreditieren den Staat. Dann ist dieses Hin- und Herkreditieren das große Schwungrad des modernen Kapitalismus. Das ist die Quelle dieser sagenhaften Dynamik der kapitalistischen Gesellschaft, die man ja im Vergleich zum realen Sozialismus so lobt. Was ist der Gehalt dieser Dynamik? Der Gehalt der Dynamik ist eine große Umkehrung. Ich habe vorhin schon angefangen, diesen Zusammenhang aufzudröseln. Wie ich davon geredet habe, der Staat garantiert den Banken die Gleichung von Schulden sind Kapital. Das hat eine Konsequenz. Er erspart den Banken nämlich die Beschränkung ihres eigenen Geldverleih- und Kreditgeschäfts auf die Grenzen, die ihre eigene Fähigkeit, ihre Verpflichtungen zu garantieren, mit sich bringen würde. Er befreit die Banken von einem Schatz, davon, dass sie einen Schatz besitzen und davon, dass der Schatz mit seiner begrenzten Größe immer auch eine Grenze fürs Verleihen ist. Geld können die Banken unter den modernen Umständen, weil der Staat ihnen die Gleichung von Schulden ist, sind Kapital, Schulden sind Geld, garantiert. Verleihen können die Banken nicht nach Maßgabe dessen, was sie besitzen, sondern nach Maßgabe dessen, was sie für Chancen für Geschäfte entdecken. Das muss man mal sehen, was das für eine interessante Umkehrung ist. Es ist nicht mehr so, dass die Akkumulation von gestern mit den Gewinnen von gestern, die reinvestiert werden können, dass das, was in der Vergangenheit schon aus der Menschheit herausgeholt worden ist, das Mittel und die Grenze dafür ist, was wir heute investieren und zur Benutzung der Menschen einsetzen kann. Sondern es dreht sich um. Nicht mehr die frühere Akkumulation definiert die Chancen der Profitmacherei heute, sondern die entdeckten und geglaubten Chancen der Profitmacherei heute mobilisieren den Kapitalvorschuss, der nötig ist, um diese Chancen wahrzunehmen. Mache ich mich verständlich mit der Umkehrung? Vor allen Dingen auch richtig ein bisschen, sind wir noch beieinander.
Aber in der Vergangenheit muss ja auch schon einiges an dem Geschäft sicher und erfolgreich funktioniert haben. Sonst glaubt man ja nicht für den Vorschuss, dass derjenige, der jetzt was für die Zukunft verspricht, das auch einhalten kann. Also es kann ja jetzt nicht jeder daherkommen und sagen, ich verspreche für die Zukunft Gewinne, Geschäft. Er muss ja auch was vorweisen können, was in der Vergangenheit schon gelaufen ist. Also ist das wirklich nur eine Umkehrung oder... Das klingt jetzt so, als sei das egal, dass der schon, oder die Nation oder das Privatgeschäft bei dem, der jetzt kreditiert wird, schon jahrelang erfolgreich gelaufen ist. Das fördert natürlich dessen Glaubwürdigkeit, dass das Geschäft auch in der Zukunft läuft.
Wir müssen jetzt vielleicht auch unterscheiden. Der erste, an den du jetzt denkst, ist der letzte Kreditnehmer. Also der Kunde der Bank. Kriegt der Kredit oder nicht? So, der private Kunde der Bank kriegt Kredit, wenn er Sicherheiten bieten kann. Unser eins. Wenn du da Häusler besitzt oder wenn du da regelmäßiges Einkommen hast wenigstens, daraufhin kannst du den Kredit kriegen. Geschäftskunden, selber Unternehmer, kriegen Kredit zum Teil nach Maßgabe der Größe des Geschäfts, das schon läuft. Da ist dein Argument einschlägig. Zum Teil nach Abschätzung der Geschäfts-, des, wie heißen die, sagen die immer, des Geschäftsmodells. Das der kreditsuchende Unternehmer der Bank unterbreitet. Die Bank beurteilt nicht, das ist sozusagen bloß die traurige Rückfallposition. Was kann man denn bei dem holen, wenn das Geschäft daneben geht? Dann macht's was aus, wie viel er schon hat. Aber eigentlich beurteilt die Bank die Geschäftschance, die der Unternehmer wahrnehmen will und setzt auf die, wenn sie ihm damit einen Kredit gibt. Das ist die Seite, das hat verschiedene Grade, selbstverständlich. Eine Firma wie VW kriegt leichter einen Kredit als ein Niemand. Aber Es gibt Venture Capital, es gibt das Bedürfnis nach Kapital für Unternehmensgründer, die irgendeine neue Geschäftsidee haben, die eine neue Biotechnologie, die ein neues Biotechnologieprodukt zur Marktreife bringen wollen und so weiter. Und da merkt man, die haben gar nichts vorweg. Bei der Internetblase war es sehr so, ja, dass lauter Start-ups sofort Geld gekriegt haben, weil man ihnen Geschäftschancen zugetraut hat. Kommt natürlich noch die andere Seite. Das Bankwesen selber ist natürlich also die Seite, wie viel können denn die Banken an Kredit vergeben? Das ist natürlich auch ein Produkt früherer Akkumulation. Also ein Land, das schon 100 Jahre erfolgreichen Kapitalismus hat, hat mehr Privateigentum, hat mehr Bankeinlagen, hat mehr Privatvermögen, die die Banken verwalten lassen und damit immer mehr Vermögenstitel, die sich zur Grundlage von Verleihgeschäften machen lassen können. Dennoch, noch im 19. Jahrhundert haben die Banken immer mit einem Goldschatz garantieren müssen für die für die Austauschbarkeit ihrer Zahlungsversprechen gegen Geld. Und das hat ihre Fähigkeit, Kredit zu geben, begrenzt. Oder umgekehrt, wenn sie die Grenze nicht respektiert haben, hat es Bankpleiten gegeben. Und diese Neuerung, dass der Staat den Banken das Herausgeben von Banknoten verbietet, selber macht, dafür aber ihnen den Umtausch von guten Schulden in Banknoten garantiert, hat die Banken von der Begrenzung ihrer eigenen Reserven befreit. Übrigens so sehr, dass es inzwischen die Politik ist, die entscheidet, wie viel Reserven man den Banken überhaupt noch abverlangen muss. Ja, die Debatte, die jetzt so geführt wird, müsste man nicht verlangen, dass sie mehr Eigenkapital vorhalten. Ja, das ist doch so eine Geschichte, die man jetzt in den Zeitungen hat. Die Reform, es braucht doch jetzt nach der Katastrophe, braucht es eine Reform des Finanzwesens. Und da gibt es die Diskussion, müsste man sie nicht zwingen, mehr, und dann gibt es noch das interessante Argument, und besseres Eigenkapital vorzuhalten. Bei mehr denkt man immer noch, man versteht noch, wovon die Rede ist. Die müssen Geld behalten und dürfen es nicht gleich wieder verleihen. Die müssen Reserven haben, damit sie für Ausfälle oder für Pflichten, die entstehen, wenn sie mal zahlen müssen, eintreten können. Jetzt heißt es auch noch besseres Eigenkapital. Jetzt hört man schon wieder, man erfährt darüber, Eigenkapital ist selber schon wieder eine Form von Kredit. Es ist gar nicht Geld, sondern es ist dann, Genussscheine sind Eigenkapital, während Schuldscheine Fremdkapital sind. Also richtig Unterschiede im Kredit sind dann Eigen- und Fremdkapital. Müssen wir jetzt nicht reingehen, es zeugt bloß davon, dass die in Wahrheit haben die überhaupt keine Reserven mehr. Und die Befreiung von der Notwendigkeit, Reserven zu haben, die der Staat ihnen durch das Refinanzieren ihrer Schulden durch frisches Geld eröffnet hat, befreit sie so 100% von der geschäftlichen Notwendigkeit, Reserven vorzuhalten, dass das Vorhalten von Reserven schon wieder als staatliche Vorschrift existiert. Also der Staat sagt, jetzt braucht er, nach meiner Regel braucht er überhaupt keine mehr. Also komme jetzt ich und sage, gewisse, also was ich, 2% eure Bilanzsumme, 5% eure Bilanzsumme, 11% der Bilanzsumme, je nachdem, müsst ihr doch selber besitzen. Also wir waren jetzt immer bei dem Befreien von der vorhergängigen Akkumulation. Jetzt ist da ein Einwand und sagen wir mal, nehmen wir doch mal so, eine hundertprozentige Befreiung von der vorgängigen Akkumulation ist es weder nach der Seite des Kreditnehmers, der nur in Ausnahmefällen kriegt man Kredit, wenn man selber gar nichts vorweisen kann. Dann braucht es halt eine tolle Geschäftsidee. Noch ist die Unabhängigkeit von der vorherigen Akkumulation auf der Seite der Kreditgeber hundertprozentig. Auch da ist der Unterschied zwischen einem Entwicklungsland und einem etablierten kapitalistischen Staat wirklich 100 Jahre erfolgreiche Akkumulation. Der Unterschied macht sich geltend. Dennoch, auch von der faktischen Akkumulation, von der Höhe der Akkumulation, wie sie nun mal gelaufen ist, wird das Finanzwesen befreit dadurch, dass die Staaten den Banken die Gleichung Schulden sind wie Geld gewährleisten. Und das ist, wie gesagt, das große Schwungrad des Wirtschaftswachstums. Dass eben die ausgespähten Profitchancen selber den Kapitalvorschuss mobilisieren, mit dem sie wahrgenommen werden. Und nicht die Größe des nun mal vorhandenen Kapitalvorschusses entscheidet, was für Chancen wahrgenommen werden können. Diese Umkehrung, die finde ich sehr wichtig. Das ist der große Hammer eigentlich. Und genau der ist jetzt hier eben fraglich. Genau dieser Kern des modernen Kapitalismus, dieses Schwungrad, ist jetzt zweifelhaft. Die Gleichung von Schulden und Geld, die der Staat den Banken garantiert, ist jetzt ausgerechnet auf der Seite des Garanten zweifelhaft. Geldkapital ist überakkumuliert. Es gibt zu viel Kredit, es gibt zu viel Versprechen zukünftiger Verwertung und es sind die Gelegenheiten, diese Versprechen einzulösen, nicht groß genug. Und diese Diskrepanz ist nicht dadurch zu heilen, dass der Staat immer mehr solche Schulden in die Welt setzt. Eigentlich wäre es nur durch Entwertung zu heilen. Aber Entwertung ist ja genau die Katastrophe, die vermieden werden soll. Und Entwertung ist wirklich eine Katastrophe in der modernen Gesellschaft. Es ist nicht bloß, dann werden Fabriken billiger, sondern dann ist das Geld kaputt. Dann sind die Renten kaputt. Dann ist der ganze Staat nach der Seite seiner Wirtschaft hin erstmal fertig. Insofern ist, was jetzt passiert, und auch die Maßnahmen, die ergriffen werden, überhaupt keine Überwindung der Finanzkrise, die vor 2 Jahren begonnen hat, sondern eigentlich ihr logisches Fortschreiten. Und da muss man mal was sehen, was ich interessant finde an dem Punkt. Es ist ein Fortschreiten von der Peripherie zum Kern. Los geht's mit einem einzelnen Geschäftsbereich und einer einzelnen Überspekulation. Ja, amerikanische Hypothekenkredite sind zu viel gehandelt, zu viel weiterverkauft, zu viel vervielfältigt worden. Dann geht die Pleite eines Segments des Finanzwesens zum Finanzwesen als Ganzen über. Das Finanzwesen kollabiert. Die Banken, die großen Banken der Welt sind pleite. Und die Staaten müssen sie retten. Und dann geht es Misstrauen vom Finanzwesen zu den Rettern. Zu den Garanten von Geld und zu den politischen Garanten der Gleichung von Geld und Kredit. Von Geld und Schulden. Jetzt ist die Frage, können die politischen Mächte die Gleichung eigentlich aufrechterhalten? Oder dann auch gleich, welche der politischen Mächte kann für sich die Gleichung aufrechterhalten und welche muss die Entwertung, die fällig ist, hinnehmen? Vor 2 Jahren haben wir darüber gerätselt oder auch angekündigt, diese Finanzkrise hat auch noch ihre imperialistische Seite. Ja, war noch die Frage, was war man dazu sagen? Na, am Anfang war die imperialistische Seite gar nicht so zu sehen. Da hat sie im Wesentlichen drin bestanden, dass die großen kapitalistischen Staaten sich zur Kooperation verabredet haben und gesagt haben, man darf die Fehler von 1929 nie wieder machen. Keinen Abwertungswettlauf und keine Kreditbeschränkung. Was haben wir jetzt? Beides. Aber um das näher zu betrachten, will ich jetzt zum zweiten Teil noch was sagen. Auch da, die Fakten stehen selbstverständlich in der Zeitung. Und es werden auch in den Zeitungen die Maßnahmen gewälzt und zweifelhaft gefunden, mit denen die Staaten sich und ihr Geld retten wollen. Dennoch den Kern der Sache. Und den Kern des Fehlers oder, sagen wir mal, des Schrägen, wie die Staaten auf das Problem losgehen, den Kern erwischen sie nicht. Also, jetzt ist das Thema, die Staaten und ihre Bemühungen, die Gefahren von sich und ihrem Geld abzuwehren, abzulenken. Das hat man ja gemerkt mit der Merkel-Rede. Nicht nur der Euro, ganz Europa steht auf dem Spiel. Den Ernst der Lage nehmen Sie schon zur Kenntnis. Zugleich nehmen Sie ihn auch nicht zur Kenntnis. Warum? Weil Sie die Unhaltbarkeit Ihrer Schulden nicht als Unhaltbarkeit ihrer Schulden, sondern als Problem ihrer Konkurrenz wahrnehmen und anpacken. Es ist so, die Wahrheit über das Verhältnis, über die geplatzte Gleichung von Geld und Schulden, die Wahrheit fassen Sie nicht ins Auge. Und die Wahrheit würde Ihnen auch überhaupt nichts helfen. Die Wahrheit würde sie sozusagen handlungsunfähig machen. Sie würde sie dazu verdammen, sich mit ihrer Ohnmacht abzufinden. Die stellen sich anders. Die sagen, wir müssen den Finanzmärkten beweisen, dass unser Geld gut ist. Und wenn schon nicht gut, dann wenigstens nicht so schlecht wie das andere. Dass die Gelder jetzt schlecht sind, das Misstrauen in die Staatsschulden und damit Misstrauen in die Fähigkeit des Staates, für die Gleichung von Schulden und Geld einzutreten, existieren. Das liegt auf der Hand. Und die Staaten antworten mit, dann müssen wir dafür sorgen, dass nicht wir die Adresse des Misstrauens sind. Da steckt schon eben der Kern der Verdrehung steckt schon darin, dass die Staaten auf ihre Weise alle nicht sagen, stimmt, unsere Schulden sind kaputt. Unsere Schulden sind nichts. Wir haben schlechte Schulden. Oder die Schulden, die wir als Geldkapital in die Welt gesetzt haben, finden das Vertrauen als Geldkapital nicht mehr. Sind also eigentlich kaputt. Das sagen sie nicht, sondern sie sagen, Sie sagen nicht, Sie haben schlechte Schulden, sondern Sie sagen, Sie haben zu viel. Zu viele Schulden. Sie verschieben es in die Quantität. Nicht, was für Schulden Sie haben, nämlich letztlich uneinlösbare, sondern zu viel und deswegen soll es Probleme geben. Dabei muss man sehen, wenn die Schulden sich als Kapital bewähren würden, wenn es Geschäftsgelegenheit gäbe, wo die Staatsschulden als Basis für einen Kredit benutzt und damit investiert und das alles zu Wachstum führen würde, dann wäre die Quantität der Schulden doch kein Problem. Im Gegenteil, in der Vergangenheit haben die reichsten Staaten immer die meisten Schulden gehabt. Und da war es nie ein Problem, dass sie zu viel sind. Es ist nicht viel und mehr und zu viel, sondern weil sie schlecht sind, sind sie zu viel. Nicht weil sie zu viel sind, sind sie schlecht. Aber damit hat man eine Perspektive. Unsere Schulden sind zu viel. Was ist die Lösung? Die Lösung ist, zurück zu einem gesunden Verhältnis von Staatsschulden und Wachstum. Oder gesunden Verhältnis von Staatsschulden und Steueraufkommen. Von Staatsschulden und Bruttosozialprodukt. Das ist die Lösung. Wenn man erstmal das Ding dahin verschiebt, die sind bloß zu viel. Wenn sie weniger wären, wären sie gute Schulden. Dann ist es der Standpunkt, na dann muss man sie bloß wieder in ein gutes Verhältnis zum Wachstum bringen. Nochmal, dass sie ja in einem schlechten Verhältnis zu den staatlichen Quellen sind, ist eine Wirkung dessen, dass diese Schulden sich im Verlauf ihrer Verwendung durch den Bankensektor und im Verlauf ihrer Verwendung in der Wirtschaft nicht als Kapital bewährt haben. Das drückt sich aus darin, dass das Wachstum in der Gesellschaft, das Wachstum des Kapitals, das eben als Bruttosozialprodukt zusammengezählt wird, in seinem Tempo zurückbleibt hinterm Wachstum der Schulden. Aber es ist nicht so, dass zu viel Schulden gemacht worden sind fürs Wachstum, sondern dass sie sich nicht wachstumswirksam bewährt haben, ist das Problem. Und jetzt sagt man, man muss zurückkommen zu einem gesunden Verhältnis von Staatsschuld und Bruttosozialprodukt. Und kaum ist man dabei zu sagen, wir müssen zurückfinden zu einem gesunden Verhältnis, ist die Frage auf dem Tisch, aber wie? Dadurch, dass man mit neuen Staatsschulden endlich wirklich für das Wachstum sorgt, dass die Schulden alle ins Recht setzt. Oder umgekehrt dadurch, dass man mit dem Schuldenmachen vorsichtiger wird, Schuldenaufnahme begrenzt und sozusagen die Staatsschuld aufs vorhandene Wachstum reduziert. Kaum sind die Projekte auf dem Tisch, sind die Handlungsalternativen benannt, finden sich in den Zeitungen genug, die sagen, ob es das bringt. Man muss mal denken, übrigens, diese Handlungsalternativen, sie sind entgegengesetzt, unmittelbar. Mehr Schulden machen, damit es endlich das Wachstum gibt, das all die Schulden rechtfertigt, oder umgekehrt, weniger Schulden machen, damit das vorhandene Wachstum die Schulden tragen kann. Denn die beiden Alternativen. Die beiden Alternativen sind in Deutschland innerhalb von 4 Wochen umgekippt worden, von der einen zur anderen. Bis ins Frühjahr 2010 hinein hat es in Deutschland geheißen, gerade in der Krise darf man die Konjunktur nicht kaputt sparen. Hat es geheißen, gerade in der Krise müssen wir Deutschen uns fit machen für die internationale Konkurrenz. Muss der Staat mutig Geld einsetzen. Gegenhalten gegen die Schrumpfungsprozesse bei den Privaten. Dann kam die Griechenland-Pleite, dann kam die Euro-Krise, jetzt das Gegenteil. Kanzlerin, wir haben alle über unsere Verhältnisse gelebt, der Staat muss sich einschränken, wir müssen ein Sparprogramm machen, damit unser Geld wieder solide wird. Kaum ist das Programm auf dem Tisch, sagen welche, ja, wird denn das Geld dadurch solid? Kommt denn das Verhältnis von Staatsschuld und Bruttosozialprodukt in Ordnung, wenn der Staat die Staatsschuldenmacherei einschränkt? Schließlich hat das Wachstum im Land bisher ja auch auf den Staatsschulden mit beruht, die bisher gemacht worden sind. So viel Wachstum, wie es gegeben hat, hätte es doch ohne die Schulden gar nicht gegeben, sodass weniger Schulden machen, führt es nicht vielleicht bloß dazu, dass dann weniger Schulden noch weniger Bruttosozialprodukt gegenüberstehen. Die Umkehrung kennt man auch. In Amerika wird die Umkehrung vertreten. Muss man nicht, wenn schon die Staatsschulden im Verhältnis zu den staatlichen Einnahmequellen viel zu groß sind, muss man dann nicht das jetzt zaghaft keimende Wachstum befördern und nochmal befördern mit noch mehr Schulden, damit in Zukunft dann wenigstens das Wachstum so ausfällt, dass die Schulden vom Staat, die staatlichen Schulden, getragen und durch Steueraufkommen gerechtfertigt werden können. Diese Maßnahme hat natürlich den Widerspruch, das war ja die Strategie bisher. Und die hat ja zur Krise geführt. Zweifel an der Wirksamkeit beider Maßnahmen stehen in den Zeitungen. Aber der ökonomische Grund davon steht nicht in den Zeitungen. Nämlich die Doppelnatur der Staatsschuld. Einerseits ist diese Gesellschaft eine. Davon war ja vorhin die Rede. Deren Florieren, wenn es floriert, beruht auf einer permanenten Antizipation zukünftiger Gewinne. deren Erwartung man in gegenwärtige Finanzkraft übersetzt. Und mit der Erwartung, die man in Finanzkraft übersetzt, werden die Vorschüsse getätigt, mit der die Erwartungen dann möglichst realisiert werden. Deswegen, ohne kreditmäßige Antizipation tut sich hier überhaupt nichts. Auf der anderen Seite, Staatsschulden sind so eine kreditmäßige Antizipation, aber sie sind halt selber kein Kapital. Staatsschulden finanzieren Staatsausgaben und die Staatsausgaben sind keine Investitionen. Staatsausgaben sind Ausgaben für Gebrauchswerte, die der Staat braucht. Die Gebrauchswerte können Bedingungen von Wachstum sein. Infrastruktur, Wissenschaft, Ausbildung, kann alles gut sein. Auch für den sozialen Frieden. Aber selber sind sie kein Kapitalvorschuss. Es hängt schon davon ab, ob Kapitalisten diese Bedingungen ergreifen und ob sie mit den Bedingungen was so viel anfangen können, dass entsprechend Geschäfte rauskommen. Diese Doppelnatur, Staatsschulden sind wirklich nötig, um den ganzen Laden anzutreiben. Aber sie selber sind dann wieder gar keine einfachen Kapitalinvestitionen, die zu Kapitalwachstum führen. Dieser Widerspruch ist es, der notwendigerweise in diese beiden Alternativen münden muss, wie man das Verhältnis in Ordnung bringt. Und beide taugen nichts. Merkt man, in der bürgerlichen Gesellschaft gibt's eine interessante, einen unmittelbaren, auch unaufgelösten Widerspruch zwischen den Experten. Die einen sagen, nach Keynes, ja, der Staat muss Schulden machen, das bringt das Wachstum voran. Wenn es stimmen würde, würde kein Staat zögern, das zu tun. Es wäre ja sozusagen eine, das wäre ja sowas wie ein Perpetuum mobile, wenn es stimmen täte. Die andere Seite, die Liberalen, die Neolibs, die Chicago-Schule, sagt, der Staat soll keine Schulden machen, er soll ein stabiles Geld garantieren und letztlich billige Löhne, dann macht das Kapital selber alles. Wenn das der Königsweg wäre, wenn das wirklich zum überzeugenden Wachstum führen würde, wird es auch wieder jeder Staat machen. Offenbar stimmt beides nicht. Der Staat muss sich selber in dieser Gesellschaft, oder er will nichts anderes, er will sich als Spekulant betätigen, als Spekulant auf zukünftiges Wachstum. Und damit führt er Wachstum herbei, aber offenbar nie so viel, wie es bräuchte, um seine Schulden zu tragen. Es gibt halt eine Differenz zwischen spekulativ antizipiertem Wachstum und wirklichem. Und an der laborieren sie, aber immer in der Weise, dass sie sagen, es wäre bloß ihr Problem, das Verhältnis von Staatsschulden und Wirtschaftswachstum ins Lot zu bringen.
Ist es ein reiner Zufall, dass ich dich jetzt gerade in welchem Land durchsetzt, oder hat es irgendeinen Grund, der Art oder der Höhe der Verschuldung, die Sie da umgehen und was sich davon erhoffen, dass das jetzt eigentlich
ist? Zum Teil hat es den Charakter, dass sich's einfach ablöst. Wenn das eine in die Krise geführt hat, kriegt das andere ein bisschen Oberwasser. Zum Teil ist es ein bisschen verbunden mit rechts und links in der Politik. Man weiß, die Sozialdemokraten sind immer die Keynesianer. Das ist die Vorstellung, da ist das Wachstum zu haben, ohne dass es als direkter Angriff auf die Löhne angezettelt wird. Das setzt man auf Staatsschuld und man setzt das Geld ein. Man weiß sogar ein bisschen, dass man das Geld auch ein bisschen riskiert. Geldwertstabilität. Aber man nimmt den Standpunkt ein, ja, quasi Wachstum ist sozial. Und deswegen macht man das Geld zum Mittel des Wachstums. In anderen, bloß den Satz noch fertig, in anderen Fällen, also und dann sind es oft die Rechten, die drehen es genau um und sagen, bloß für soziale Wohltaten hat der Staat Schulden gemacht und deswegen ist eben das Verhältnis von Staatsschuld und Wachstum in die Schieflage geraten. Wachstum muss man dadurch durch Angebotspolitik herbeiführen und das soll heißen, man muss den Kapitalisten die Geschäftemacherei so attraktiv, die Löhne so billig machen, die Steuern so weit senken, dass die wachsen, ohne dass der Staat den Vorschuss mitorganisieren muss.
Vielleicht nur eine Anmerkung zum, weil es kam so rüber, als seien Keynesianer grundsätzlich dafür, Geld auszugeben. Also der Witz an dem Ganzen ist natürlich, dass man Geld dann ausgibt, wenn man in einer Krisensituation ist, in der Situation, wenn man sich nicht in einer Krise befindet, eben nicht Geld ausgibt. Also es ist nicht so, dass man durchgehend Geld ausgibt, das wäre ja also dann relativ einfach widerlegbar. Und zu der Frage, ja, ob sich das einfach abwechselt, also es gibt eben keinen Stein der Weisen und es gibt halt keine staatlich verordnete Wirtschaftsdoktrin. Also ich glaube, man muss nicht überdramatisieren, dass es in jedem anderen Bereich auch eben sich widerstreitende Meinungen gibt. Ob das jetzt das an sich schon Ausdruck eines bestimmten systemischen Missverständnisses der unserer Wirtschaftsweise ist, also bin ich etwas weit gegriffen, wenn der Schluss dieser sein soll.
Vielleicht zwei Sachen dazu. Erstmal, ich bin jetzt sozusagen gewechselt von der getätigten Politik zur nationalökonomischen Expertise, zu den Theorien, zu den Produkten der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. Bei denen gilt sicher, also bei Keynes und seiner Lehre und so weiter gilt sicher, man muss Geld ausgeben in Zeiten der Krise, man muss eigentlich den Konjunkturzyklus dämpfen, indem man Geld in Zeiten der Krise, also indem der Staat Schulden in Zeiten der Krise macht und da auch rücksichtslos und großzügig, aber in Zeiten des Aufschwungs entweder die Schulden wieder zurückführt oder jedenfalls sich dabei da zurückhält. Soweit die Lehre. Die Praxis der Staaten ist es nicht. Die Praxis der Staaten ist mehr die. In Zeiten der Krise muss der Staat Schulden machen, um aus der Krise wieder rauszukommen. Und in Zeiten des Aufschwungs kann er Schulden machen. Denn da bewähren sich seine Schulden ja gerade so überzeugend als Kapital, dass er immer mehr Wachstum organisieren kann, wenn er immer mehr Schulden macht. Und das ist die Praxis. Und die Praxis, das ist auch noch interessant zu sehen, die Praxis findet statt, verdammt unabhängig von den Lehren. Oft sind gerade die rechtesten Neolibs in ihrer Praxis die größten Defizitspender. Also Reagan war ein riesiger Staatsschuldenmacher. Bush war ein riesiger Staatsschuldenmacher. Also diejenigen, die gerade die Theorie vertreten, Keynes wäre ganz verkehrt, sind in der Praxis überhaupt nicht zögerlich, Staatsschulden zu machen. Alle Staaten tun es mit in der Antizipation, wenn sie Wachstumsbedingungen schaffen, wenn sie Wachstum anstoßen, dann findet Wirtschaftswachstum statt und darauf beruht wirklich der ganze Laden. Dass die Gleichung von vorweggenommenem Kredit, vorweggenommener quasi antizipierten Wachstumserfolg und wirklichem Wachstum nie aufgeht, nie zusammenstimmt oder nur in ungewöhnlichen Glückssituationen zusammenstimmt. Das ist die Sache. Und nach der Seite meine ich dann schon, wobei man es liegt im Verhältnis zu, was sie wirklich treiben, ein falsches Bewusstsein vor. Liegt im Verhältnis zu dem, was die Staaten wirklich treiben, ein, wie hast du es ausgedrückt? Systemisches Missverständnis vor oder so ähnlich. Ja, die handhaben die Schulden als Instrumente ihrer Politik immer mit dem Gedanken, wenn man sie in der richtigen Menge macht und für die richtigen Ziele ausgibt, dann bewähren sie sich schon als Kapital. Und dass die immer noch die Bewährung vor sich haben und die Bewährung und die Schuldenmacherei zwei Paar Stiefel sind, das muss man erstmal schon festhalten.
Aber damit habe ich streng genommen noch nichts gegen die Theorie an sich gesagt. Also wenn ich natürlich in der Krise Keynesianer bin und im Aufschwung Neoliberaler, naja, also gut, ob man das dann sozusagen als Ausweis der Falschheit der beiden Theorien nehmen kann, es ist halt eine etwas flexible, man könnte auch sagen, es ist sicher so ein dämlicher Umgang mit Theorien überhaupt, aber zu sagen, wenn das so wäre, wie die Keynesianer sagen, naja, dann wird es jeder machen, also den, sag ich mal, die Diskrepanz von Theorie und Praxis, die hat man eben immer, ich weiß nicht, ob man dadurch eben dann gleich sagen kann, naja, also der Keynesianismus ist eben auch, ist deswegen eben schon falsch.
Ich wollte noch einen Punkt dazu sagen, nämlich, dass es in der Volkswirtschaftslehre eine so unaufgelöste Alternative in einer so entscheidenden Frage gibt, würde ich nicht so abtun wie, naja, das ist wie überall bei den Menschen, der eine sieht so, der andere sieht so. Sondern das zeugt schon davon, dass Sie den Laden, den Sie mit politischer Macht regieren, intellektuell nicht im Griff haben. In der Flugzeugindustrie kann man sich das nicht leisten, sich solche und solche Meinungen über die Aerodynamik zu halten. Da gehört eine Beherrschung des Objekts schon dazu. In der Gesellschaft findet eine politische, eine gewaltmäßige Beherrschung in dem Sinn statt, dass Entscheidungen gefällt werden. Aber intellektuell hat man die Sache offensichtlich nicht im Griff.
Das hat man dann aber in jeder nicht empirischen Wissenschaft nicht im Griff. Also das ist ja kein. Also das hat man in der Psychologie hat man da nichts im Griff, in der Wirtschaftslehre hat man nichts im Griff, in der Geschichtswissenschaft hat man nichts im Griff.
Da braucht man nicht, das ist schön, bei der Geschichte braucht man nichts im Griff.
Halte ich jetzt eher für eine Scheinerkenntnis, als dass man da nichts im Griff hätte. Und man könnte fragen, woran es jetzt theoretisch liegt, aber die Erkenntnis aus dem Umgang mit den Theorien dann zu ziehen, ja, Theorien können so falsch sein, also aufgrund dessen, dass es verschiedene Theorien gibt, also hätte ich meinerseits jetzt wieder stark intellektuelle Zweifel.
Also aus dem Formalismus, dass es verschiedene Theorien gibt, kann man schließen. Jedenfalls eine ist sicher falsch. Und die Gemeinde der Sachverständigen kann sich nicht darüber einig werden, welche. Mehr kann man nicht draus schließen, das stimmt. Aber tatsächlich habe ich schon viel mehr gesagt dazu. Ich habe halt darüber gesagt, die Keynesianer fassen die Staatsschuld, die emittiert und in den Wirtschaftskreislauf eingespeist wird, als Geldimpuls auf. Nehmen das gar nicht als Kredit, als Antizipation zukünftiger Verwertung, sondern rechnen einen Geldimpuls aus und wissen auch noch einen Faktor, mit welchem Faktor sich der Geldimpuls vom ersten Geldempfänger zum zweiten, zum dritten, zum vierten und so weiter fortsetzt. Das ist ja vollkommen andere Vorstellung. Die denken eben nicht dran, das ist Kredit, der zukünftige Verwertung schon wie eine gegebene Tatsache heute antizipiert. Aber dessen Bewährung sich durch wirkliches Wachstum, durch wirkliche Profitmacherei erst noch zu bestätigen hat. Und die Diskrepanz zwischen dem antizipierten Zahlungsfähigkeit, staatlich geschaffenen antizipierten Zahlungsfähigkeit per Kredit und ihrer Bewährung im wirklichen Geschäft, die Diskrepanz ist es, an der gelitten wird. Und da meine ich mal, die denken ganz anders drüber nach. Wir können jetzt nicht noch viel tiefer reinsteigen in das Ding. Aber an der Stelle wollte ich sagen, das wird nicht richtig verstanden. Gut. Ich habe noch zwei kleine Punkte. Das eine ist, es sind zwei Paar Stiefel, ob man zwei Konzepte, das Verhältnis von Staatsschuld und Wachstum wieder ins Lot zu bringen, die beide nichts taugen gegeneinander hält, als Rezepte. Oder ob große Staaten sich für das eine und andere für das entgegengesetzte Konzept entscheiden und damit in einen Konflikt geraten. Das sind zwei ganz verschiedene Geschichten. Erstmal ist es wie, fragwürdige Rezepte werden in die Tat umgesetzt. Wenn jetzt Deutschland und mit Deutschland Europa den Kurs Konsolidierung einschlägt und die USA das Gegenteil, dann ist es nicht mehr sowas wie, wer hat das bessere Rezept, sondern dann ist es, das eine Konzept bestreitet das andere. Das eine Konzept torpediert auch tatsächlich das andere. Dann heißt es, und der Obama beklagt sich ja drüber, Deutschland will auf Kosten der anderen Staaten aus der Krise kommen, ist der Vorwurf. Deutschland mit seiner Exportstärke will es verdienen an den anderen und mit seiner Haushaltskonsolidierung erlaubt es den anderen nicht zu verdienen. Die anderen sollen Deutschland mit ihrem Geld aus der Krise bringen oder Deutschland das Geld verdienen an ihnen erlauben und Deutschland tut es umgekehrt nicht. Im Gegenteil, nicht bloß, dass Deutschland den anderen nichts zu verdienen gibt, ist ja eine Klage, die es in der Europäischen Union von Seiten der Franzosen im Zug dieser ganzen Krise auch schon gegeben hat, sondern es ist ja auch noch die andere Seite, wenn Deutschland sagt, wir beschränken uns beim Verschulden und demonstrieren den Märkten, dass unsere Schulden solide sind. Das ist wie in Europa mit den Maastricht-Kriterien damals. Dann legen wir eine Latte an und bieten der ganzen Finanzwelt eine Latte an, die sie ruhig mal an Amerika anlegen soll. Das Bemühen, die Finanzmärkte sollen das deutsche und europäische Geld als relativ solide würdigen, indem sie andere für weniger solide halten. Man tritt in die Konkurrenz um, wer hat das vorzeigbarste Verhältnis von akkumulierter Staatsschuld und Bruttosozialprodukt, von Neuverschuldung und Bruttosozialprodukt. Und da merkt man, da ist, was die Neuverschuldung betrifft, Amerika ungefähr so schlecht wie Griechenland im Jahr 2010. Also Amerika liegt bei 10% Neuverschuldung, Griechenland lag bei 12%. Insofern ist es tatsächlich der Kampf um Finanzmärkte, haltet mein Geld für zuverlässig. Meins hat doch bessere Credentials als andere. Das ist selber ein Element der weiteren Zerrüttung. Es ist selbst ein Element des Untergrabens der Geltung von Staatsschulden und Kredit im Weltmaßstab. Man will die Gleichung für sich retten, indem er sie allgemein weiter untergräbt. Natürlich machen die Amerikaner auf ihre Weise dasselbe spiegelbildlich. Die verlangen von der Welt, sie soll Amerika was zu verdienen geben. Damit Amerika Wachstum hat und die Finanzmärkte bei Amerika nicht auf die Schulden, sondern aufs Wachstum schauen. Und sagen, na, wenn das Wachstum stimmt, dann ist ja mit den Schulden schon immer so schlimm. Die genau spiegelbildlich. Und jetzt haben wir richtig zwei ganz große auf dem Feld. Eigentlich die beiden großen, wenn man mal China als noch nicht voll auf dem Währungsmarkt kämpfend einbezieht. Die beiden großen stehen mit alternativen Konzepten da. Und dabei ist es wichtig, was da für Zerrüttung heißt im internationalen Finanzwesen. Das ist ernst zu nehmen und darf man sich nicht wie kommunizierende Röhren vorstellen. Soll so heißen. Die Finanzmärkte oder die Finanzinvestoren, die Banken und die Geld anlegen, können ja gar nicht anders, als ihr Misstrauen gegen die eine Währung dadurch auszudrücken und zu betätigen, dass sie die entwerten und aus ihr rausgehen und in eine andere rein. Ja, das ist das Moment mit den kommunizierenden Röhren. Klar, sie können ins Gold gehen und in Schweizer Franken, aber das ist quantitativ begrenzt. Bei den gigantischen Quanta von spekulativen Finanzvermögen, von Schulden, die Geld sein sollen, ist das, was man in Gold umsetzen kann, Tropfen auf dem heißen Stein. Das löst das Problem nie. Also kann das Misstrauen in die eine Währung bloß betätigt werden, indem er ein relatives Vertrauen in die andere ausspricht. Insofern findet ja tatsächlich, wenn die eine Währung entwertet wird, eine Aufwertung der anderen statt. Dennoch, man kann nicht sagen, was der eine verliert, gewinnt der andere, und das Geldvermögen auf dem Globus, die Finanzmacht, der Kredit auf dem Globus bleibt unterm Strich gleich. Denn die Flucht aus einer Währung in die andere, die die sichere sein soll, vernichtet Vermögen, entwertet Geldkapital, macht Banken handlungsunfähig, wie man es jetzt erlebt, mit spanischen Banken kommen nicht mehr an Kredit ran. Spanische Banken sind geschäftsunfähig. Und da wird schon weiter gedacht, spanische Banken sind die großen Finanziers in Lateinamerika, und dann wird auch Lateinamerika vom Kredit abgeschnitten, und dann merkt endgültig der amerikanische Präsident, dass er sich's gar nicht leisten kann, dass die spanischen Banken kaputt gehen. Also, das Kaputtgehen spanischer Banken ist eine Zerstörung, die nicht im gleichen Maß einen Reichtumsgewinn auf der Seite Amerikas bewirkt, sondern das ist eine Zerstörung, die bleibt stehen, und man muss sehen, im Kredit überhaupt und auch im politischen Kredit der Staaten sind die Konkurrenten nicht nur Konkurrenten, stehen nicht nur negativ gegeneinander, so nach dem Muster, mein Kredit ist dein Schaden, Märkte schenkt mir Vertrauen und nicht dem, das ist die eine Hälfte, die gibt's ja auch. Aber zugleich sind die Staaten, die Konkurrenten im Kredit positiv miteinander verbunden. Jeder braucht die Funktionsfähigkeit des anderen. Sonst ist auch seine Fähigkeit, die Gleichung von Geld und Schulden aufrechtzuerhalten, beschädigt. Das ist eine irre Komplikation. Auf dem Weltmarkt sind die großen Staaten als Schöpfer von Geld und Kredit Konkurrenten, und sie hängen als Konkurrenten positiv zusammen. Die Zahlungsfähigkeit des einen braucht das auch, dass der andere als Geschäftspartner, dass der andere als Schuldner erhalten bleibt und was taugt. Deswegen, das werden wir jetzt in den nächsten 2 Tagen erleben, gehört zur Ankündigung einer scharfen Kontroverse, und das war eine enorm scharfe Kontroverse zwischen Obama und der Merkel. So ruiniert ihr die Weltwirtschaft. Von dem einen zum anderen und vom anderen zum einen. Deswegen gehört zu der scharfen Kontroverse in den nächsten 2 Tagen das Bekenntnis beider Seiten, dass sie die Konsolidierungsbemühungen der anderen nicht krumm nehmen, und dass sie es doch als Beitrag für die Sanierung der Weltwirtschaft als Ganzer würdigen. Ist unbedingt erforderlich. Sonst haben sie die Turbulenzen in den nächsten Wochen schon programmiert. Wie viel die wieder wert sind, das werden wir dann sehen, bis Herbst wird. Aber jedenfalls, das geht gar nicht, dass die sich einfach konsequent zu ihrer Konkurrenz bekennen und die Konkurrenz, die sie wirklich betreiben, Finanzmärkte schenkt meinem Geld Glauben, jedenfalls mehr als dem anderen, dass sie diese Konkurrenz nicht auch wieder moderieren und sagen, im Groß kaputt gehen lassen, wollen wir auf dem Feld des Finanzwesens unter Währungen nichts. Ob das hilft, ist eine andere Frage, aber sagen müssen sie es unbedingt. Das wird jetzt, es ist doch morgen und übermorgen ist doch erst der G7 und dann der G20-Gipfel in Toronto, und da geht's um die Absprachen und um die Verständigung der Konkurrenten bei der Rettung jeweils ihrer nationalen Finanzmacht gegeneinander und auf die Verständigung drauf, dass das doch auf keinen Fall ruinös gegeneinander sein darf. So, jetzt bin ich mit den harten ökonomischen Erläuterungen fertig. Sind denn, ja, bitte.
Ja. Also, es hat sich ein bisschen so angehört, jetzt, als könnte man auf die Idee kommen, dass grundsätzlich Risikoabschätzung und ja, die Verschaffung eines geltenden Vorteils durch Risikoeinschätzung, was grundsätzlich Schlechtes ist. Das ist ja erstmal nicht dazu, ich glaube auch nicht, dass es dazu des Staates bedarf. Also der die historische Genese des Geldwesens, ich meine, da braucht man eigentlich nur irgendwie eine florentinische Kaufmannsfamilie, die eben anfängt, bestimmte Geschäftsmodelle zu beurteilen und dafür Geld zu verleihen und ihrerseits gegenüber anderen florentinischen Familien das selber wieder als einen ja, Vermögenstitel zu betrachten. Also ob es dazu jetzt grundsätzlich erstmal das Geld braucht, weiß ich nicht, ob das richtig ist. Und das Zweite ist...
Geld braucht schon grundsätzlich dazu. Das ist ja auch
aufwendig. Also ja, Geld auf jeden Fall
den Staat. Und auch zum Geld braucht es den Staat schon von Anfang an. Aber selbstverständlich, die modernen Formen, wie der Staat sich in das Finanzwesen stellt, die ich heute ein bisschen besprochen habe, die gab es in Florenz noch nicht und bei den Fuggern auch nicht.
Also als okay, dann als modernes, wenn wir dann jetzt die Frage dann beantworten. Und das weiß, also ich weiß nicht, ob man in allen Fragen immer sozusagen gleich auf die große systemische Glocke schlagen muss. Also es gibt doch bestimmte Möglichkeiten, bestimmte Finanzprodukte, die sind, das hat sich jetzt einfach gezeigt, die sind nicht nur im Sinne einer kritischen Auseinandersetzung unsinnig, die sind auch einfach unsinnig in einem ökonomischen Sinne. Also wenn ich eben in einem, wie diese ganzen Produkte, MBS und CDOs, wenn ich da eine Kette von 50 Verwertungsstufen habe, ja, dann ist das eben halt eine einfach beschissene Risikoabschätzung. Es hindert ja aber die Politik nichts daran, zum Beispiel in Deutschland geschehen ist, bestimmte Dinge wie ungedeckte Leerverkäufe einfach zu verbieten. Also, gut, aber ich weiß also nicht, ob das immer, ob man sozusagen immer gleich darauf hinweisen muss, dass jedes dieser Probleme nicht in einer gewissen Weise doch innerhalb dieses ökonomischen Systems lösbar ist. Also, ich würde das bei bestimmten Finanzprodukten würde ich da durchaus eine Möglichkeit sehen.
Zwei Argumente, von denen ich meine, dass man drüber reden sollte. Das eine war der Einwand, warum sollten Risikoabschätzung als Quelle geldwerter Vorteile an und für sich schlecht sein? War der eine Einwand, ja? Und der zweite Einwand war, ganz andersrum, hat damit jetzt erstmal gar nichts zu tun, außer vielleicht über die Generalverknüpfung, warum denn immer gleich Systemkritik? Der Gedanke, es gibt Finanzprodukte, die sind ja auch innerkapitalistisch so unsinnig wie noch was. ABS-Papiere und diese CDOs und so weiter. Egal, ich fange mal mit dem zweiten an. Das Argument, diese CDOs sind doch an und für sich unsinnige Konstruktionen gewesen. Soll ich so verstehen?
So würde ich nicht sagen. Ja. Im Prinzip hat man mit diesen Finanzprodukten auch nichts anderes gemacht, als das, was Banken immer machen, nämlich eigentlich ein relativ einfach verständliches Geschäftsprinzip, nämlich Risikoverteilung. Das ist ja sozusagen der Beginn des Bankwesens. Also ich meine das jetzt gar nicht euphemistisch oder so, ja. Aber es ist, also ich halte es vielleicht, ich weiß nicht, ob es richtig ist. Viele haben dann gesagt, dass das sei ein Buch und das sei sozusagen also was völlig aus der Luft gegriffen ist. Und ich glaube schon, dass die Systeme immanent sind. Also ich glaube nicht, dass das so sozusagen etwas Unnatürliches davon ist. Aber ich glaube eben auch, dass man dass die Politik eben bei solchen Produkten, die sich dann eben nachweislich als ja, schädlich erwiesen haben, da schon politisch agieren kann.
Kann sie sicher.
Ich habe
Jetzt hat sich seine Kritik halt auf den Punkt nicht bezogen.
Ja, aber zu sagen, ich verstehe, also ich finde diese Kritik nur noch mal, er kann sich ja auch, man kann sich vorstellen, das ist durchaus eine Risikoabschätzung bei der Beschaffung von Entschuldigung, dass wir so niemand von einer Unternehmung gespalten haben. Immer eine Abwägung von Sicherheit und der Güte. Und man hat die Sicherheit, und man hat die niedrigere Güte, und man hat die niedrigere und man hat die höhere Güte. Und wenn sich so wie jetzt alle prinzipiell fragwürdig sind, dann wird das Risiko von alles so gesund werden. Weil wir kommen so die Reichen zu der Grafik, die gesagt hat, Leute, ihr macht doch einen falschen Vorfall. Also so eine Unterscheidung kann man das nicht machen. Und dann kann ich mir so den Ausdruck aufbringen, dass es keine Risikogewährung ist. Dass man danach sucht, was Risiko gemacht wird und was nicht. Also jetzt mehrfach sagen kann, es gibt nichts Risikobehaftetes, nicht Risikobehaftetes, und er sagt, er muss so unterscheiden.
Ich übersetze dich mal. Und ich glaube, das kommt schon hin. Eigentlich wehrt er sich gegen den Ton, dass die Besprechung dieser ganzen Ereignisse als eine Verurteilung der kapitalistischen Wirtschaftsweise, als eine Verurteilung, als Kritik der Marktwirtschaft, als Kritik des Systems daherkommt. Und eigentlich will er sagen, dass da manches schiefläuft, kann ja im Moment niemand bestreiten, aber rechtfertigt es gleich, das System in Bausch und Bogen zu verurteilen.
Entschuldigung, aber das war insofern einfach ein nicht, ich wähle mich ja also nicht gegen Kritik, wenn die argumentativ fundiert ist.
Ja.
Das ist ja völlig, also ich, was mir widerspricht, ist dieses mit der Insinuation. Also man sagt eben, wenn man jetzt jemandem erzählt, ja, also hier ist ein Finanzprodukt, wo über 50 Stufen irgendwelche Versprechungen, irgendwelche Vermögenstitel versprochen wurden. Und dann sagt man, also man insinuiert eben, dass man da auch nichts anderes freuen könnte, als dass diese grundsätzliche Verschaffung eines geldwerten Vorteils durch Risikoabschätzung, ja, dass damit irgendwas nicht stimmen kann. Und das muss ich sagen, also das ist für mich eben kein zulässiges Argument. Man kann eben sehr wohl noch sagen, naja, also eine Risikoabschätzung, wo am Schluss irgendein Investor steht und man verfolgt 50 Stufen zurück und da steht irgendeine eine arme Sau in den USA, die das Haus verloren hat. Ja, also das ist halt eine verdammt schlechte Risikoabschätzung. Also mir wäre halt nur dieser Unterschied wichtig, dass man da nicht, ich würde sagen, also mit einem. Meinerseits sind das Verstandargumente, auch wenn das den Schluss, den man beziehen kann, könnte ich vielleicht durchaus was abgewinnen, aber ich glaube, da muss man argumentativ anders begründen.
Vielleicht müssten wir insgesamt den Punkt nochmal anders aufgreifen. Ja, vielleicht dann doch mehr im Sinn, wie die Susanne es gemacht hat. Dass das ganze Kreditwesen, dadurch, dass es eben in der Zukunft liegende Leistungen antizipiert, bewertet und denen einen Preis gibt. Das ist sowohl in der Zinshöhe, weil wenn man Geld verleiht, du bist ein schlechter Schuldner, du musst mehr Zinsen zahlen, wie eben wenn man Zinsversprechen am Markt bewertet und die kriegen einen Kurs und der steigt und sinkt, je nach der Aussicht, dass die auch erfüllt werden, die Versprechen. Dass das alles Antizipationen sind, deren Erfüllung in der Zukunft liegt und deswegen ungewiss ist. Also, wenn man so reden will, eine Risikoeinschätzung ist nicht zu bestreiten. Es ist auch gar nicht zu bestreiten, dass Risikoeinschätzung geht und dass in normalen Zeiten diese Risikoeinschätzungen ja auch aufgehen. Es findet ja eine Akkumulation des Finanzsektors statt. Es gibt halt alle in größeren Abständen kleine und in noch größeren Abständen sehr große Krisen. Da erweist sich, dass die ganze Antizipation durch nichts mehr gerechtfertigt ist. Aber an und für sich ist es der normale Gang der Dinge. Und jetzt kommt überhaupt der Punkt. Es ist ein Missverständnis, wenn dem ganzen Reden hier entnommen werden sollte, ich täte praktisch für ehrliche und sichere Sachen plädieren und gegen Risiken. Oder gegen Geschäfte, die auf Risikoabschätzung beruhen oder sowas ähnliches. Ich wollte mehr was ganz anderes betonen. Ich wollte sagen, das Risiko, das da abgeschätzt wird, hat einen Inhalt. Und der Inhalt heißt, Geld als Kapital verwenden. Der Inhalt heißt, abgeschätzt wird die Gewissheit, ob aus einem Kapitalvorschuss ein Überschuss wird. Da wird die Arbeit der Leute, die Gewinne der Unternehmen erzeugt, die wird als selbstverständliche Grundlage, Ausbeutung wird als die selbstverständliche Grundlage dieser Zukunftserfüllung genommen. Es ist eben nicht der Abschätzung, wie es Wetter morgen wird, sondern es ist der Abschätzung, die darauf geht, wenn ich Geld habe, dann habe ich auch schon die Quelle für mehr. Und das kommt nicht davon, dass man ein Risiko gut abschätzt, sondern das kommt dadurch, dass das Geld als Kapital investiert wird und in irgendeiner Stufe der Verarbeitung Arbeit nötig ist und ausgenutzt wird für die Verwertung des Geldes. Das ist das Ziel der Kritik. Und nicht die Kritik ist nicht, und dabei weiß man nicht sicher, was rauskommt. Also insofern ist das Ganze ein Missverständnis. Ich wollte mehr sagen, selbstverständlich beruht dieses ganze System und vor allen Dingen die Fähigkeit der Finanzierung, die Fähigkeit, die Kapitalvorschüsse zu tätigen, die beruht auf lauter Antizipationen, auf lauter Vorwegnahmen zukünftiger Geschäfte. Aber ich wollte nicht sagen, sie sollen lieber den Kapitalismus so betreiben, lieber den Kapitalismus ohne Kredit betreiben und dann wäre alles zwar viel langsamer, aber sicherer. Das ist überhaupt nicht die Richtung des Plädoyers.
Das habe ich auch nicht so verstanden. Also was er da nicht, ob man da nicht tatsächlich, dann brauchen wir wahrscheinlich die Wirtschaftskrise auch noch nicht mal als Anschauungsbeispiel, dann kann man das gleiche für die Geldwerttheorie machen. Also, wenn man halt Marx und Engels in der Geldwerttheorie folgen will, dann weiß ich, ob man dann überhaupt, das darf nicht benötigen, aber das war mir schon eindeutig.
Ich verstehe voll, dass man das übrigens nicht benötigt. Wir können doch auch in Phasen der Hochkonjunktur Auskünfte über diese Wirtschaftsweise geben. An der Krise, die Krise ist halt bloß eine Gelegenheit, was zu zeigen. An der Krise zeigt sich ein Nicht-Aufgehen von Antizipation und das, also von kreditmäßiger Vorwegnahme zukünftigen Reichtums und das, wodurch diese Vorwegnahme sich rechtfertigt. Das zeigt sich halt in der Krise. Eine letzte Geschichte noch als Nachtrag. Sparprogramm als Mittel, das Vertrauen der Finanzmärkte in den Euro zu stärken. Es sind ja wirklich elend viele Zwischenstufen zwischen der Armut von Hartz-IV-Empfängern und der Solidität des Euro. weder hat Hartz IV die Krise herbeigeführt, noch kann der Wegfall von Hartz IV dieses Nichtgelingen der Verwertung, dieses Nichtgelingen von Kapitalgeschäften heilen. Dennoch, die Regierung ist ganz sicher, das muss man machen und das bringt's. Die sagt, wir sparen einen großen Brocken, 80 Milliarden in 4 Jahren. Und jeder sagt, ja, ja, das geht hauptsächlich über die Sozialsachen. Und es ist gar nicht so, dass irgendeins der Probleme zu bewältigen wäre, dadurch, dass man an den Hartz-IV-Lern oder an den Rentnern oder an sonst was spart. Es ist gar nicht so. Aber eins stimmt. Die Welt der Geldbesitzer, die ihr Recht auf Rendite beanspruchen und die Staaten auf einmal als schlechte Erfüller dieses Anspruchs misstrauisch beäugen, diesen Geldbesitzern sagen, zeigen, demonstrieren, wir können unseren armen Leuten einiges zumuten, ohne dass wir Widerstand fürchten müssen. Das ist wirklich vertrauensstiftend. Keins der Probleme ist geheilt. Aber Vertrauen in so eine Regierung haben die Geldbesitzer, also einen Grund, in so eine Regierung Vertrauen zu investieren, kriegen die Geldbesitzer schon geboten. Also es ist wirklich absurd. Das ökonomisch gesehen ist es vollkommen witzlos, vollkommen ungeeignet. Ist das Problem, ist die Dimension des Problems und die Milliarden, die sie bei den Arbeitslosen wegzwacken, das ist so gnadenlos unverhältnismäßig. Und dennoch ist sich die Regierung sicher, das ist das Mittel der Wahl. Und das Schönste ist noch die Opposition. Die vermisst die soziale Ausgewogenheit und sagt gleich noch dazu, Sparprogramme dieser Größenordnung sind in Deutschland nur durchsetzbar, wenn die Bürger den Eindruck haben, dass es halbwegs gerecht zugeht. Da merkt man, da ist dann die Gerechtigkeit das Mittel der Durchsetzbarkeit. Also die werfen der Regierung oder die meckern an der Regierung genau den Punkt an, mit dem sie punkten will. Wir demonstrieren Durchsetzbarkeit, unsere Durchsetzungsfähigkeit. Wir demonstrieren, dass wir Zumutungen verordnen können. Jetzt kommt die Opposition und bringt das soziale Argument als, man kann sie aber besser und zuverlässiger verordnen, wenn die Bürger wenigstens den Eindruck haben, dass es halbwegs gerecht zugeht. Das ist dann die soziale Abteilung der Politik. Ich bin immer noch gern, also Redebeiträge, Einwände, Diskussionen von jedem, der will, jederzeit. Wenn nichts ist, mache ich schnell noch 3 Ansagen. Der nächste solche Termin ist am 14. Oktober, also erst wieder im Herbst. 14. Oktober hier, Thema steht selbstverständlich noch nicht fest. Zweitens, ich möchte mal für die Lektüre unserer Zeitschrift werben. Die Finanzkapitalartikel erscheinen peu à peu, da sind inzwischen schon 3 Abteilungen erschienen. Wer es nicht wusste oder nicht weiß, die Nummern sind da. Und in der jetzigen Nummer haben wir zum Thema der Wert einmal eine Aufschlüsselung dessen, was denn Wert als Kategorie und Zweck der Produktion eigentlich heißt, gegeben. Denn wir haben den Eindruck, dass die vielen Kontroversen, die wir über die Finanzkapitalartikel und unsere Versuche, das zu erläutern, gekriegt haben, auch in den eigenen Reihen gekriegt haben, wir haben da viel Widerspruch auch geerntet, dass das alles zusammenhängt damit, dass dann doch noch in einer verkehrten Weise Wert und Gebrauchswert nicht sauber auseinandergehalten werden. Dass man doch in einer verkehrten Weise noch nicht ernst nimmt, dass im Kapitalismus der materielle Reproduktionsprozess der Gesellschaft dass Arbeiten und Konsumieren nicht stattfindet, damit konsumiert wird, sondern rundherum stattfindet, damit diese Verfügungsmacht über den materiellen Reichtum in der Hand derer, die sie als Verfügungsmacht haben, Geld, damit die Herrschaft des Geldes wächst. Und das haben wir das durch die Kapital durchverfolgt und es ist insofern auch eine Hilfe für diejenigen, die Kapital lesen irgendwann mal, die den Marx sich aneignen, dass man an den richtigen Stellen, naja, das richtige Verständnis von den Fortschritten dieses Buches macht. Ich kann jetzt nicht mehr einsteigen, sonst müsste ich da mehr erzählen drüber. Aber das ist ein Versuch, mal eine Hilfe auch für diejenigen, die schon das Buch mal gelesen haben, zu geben, wie man das besser versteht. Es ist nicht eine einfache Hilfe im Sinn von Kommentar zum Kapital, sodass man quasi alles aufgetischt kriegt, sondern eine Hilfe zum richtigen Verständnis. Das meine ich, das lohnt sich zu studieren.